Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir heute einen weiteren Abschnitt unserer Predigtreihe über Josef miteinander anschauen werden und Gott in dieser herrlichen Weise schon im ersten Buch Mose eine Geschichte hat aufschreiben und geschehen lassen, die uns zum Evangelium von Jesus Christus führen soll, weil Gott da so viele wunderschöne Facetten und Themen offenbart und verheißt, vorausschattet, die sich in Jesus Christus vollkommen erfüllen. Wir kommen heute zu einem etwas längeren Abschnitt. Der nächste Abschnitt erstreckt sich nicht einfach nur über ein Kapitel, wie das bisher meistens der Fall war, sondern eigentlich sind es mindestens die Kapitel 42 bis 45, also vier Kapitel, die die nächste Geschichte betrachten. Wir werden das heute sparen, alles vorzulesen. Bei circa 7 Minuten pro Kapitel werden wir eine halbe Stunde damit beschäftigt. Wir wollen eine Hinführung lesen, und zwar die ersten 8 Verse aus Kapitel 42. Und danach will ich eine kurze Zusammenfassung geben, um nochmal in Erinnerung zu rufen, was die meisten von uns schon in der Kinderstunde oder beim Bibellesen über diesen Abschnitt kennenlernen durften. Und wir lesen aus 1. Mose Kapitel 42 die Verse 1 bis 8. Und Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, und Jakob sprach zu seinen Söhnen: Warum seht ihr einander an? Und er sprach: Siehe, ich habe gehört, dass Getreide in Ägypten ist. Zieht hinab und kauft uns von dort Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Und die 10 Brüder Josefs zogen hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sprach, dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war im Land Kanaan. Und Josef, er war der Gebieter über das Land. Er verkaufte das Getreide allem Volk des Landes. Und die Brüder Josefs kamen und beugten sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Josef sah seine Brüder und erkannte sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen: Woher kommt ihr? Und sie sprachen: Aus dem Land Kanaan, um Speise zu kaufen. Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Ihr dürft gerne noch einmal aufstehen, wenn es bei euch möglich ist. Und dann möchten wir für die Predigt heute beten. Herr, ich danke dir für diesen Abschnitt in dem ersten Buch deines Wortes, Herr. Und ich danke dir, dass wir heute in so einer schönen Weise kennenlernen dürfen, wie du Menschen verändern kannst, Herr. Bei uns selbst ist es nicht möglich, unsere Sünde zu überwinden, unseren Charakter zu ändern, unser Verhalten anzupassen, dass es dich ehrt, aber du kannst es. Du kannst in unser Herz eingreifen und uns neu machen. Und gleichzeitig kannst du uns auch die Vergebung schenken und die Versöhnung, die wir so sehr brauchen. Und ich bitte dich, Herr, dass du durch die Predigt heute diese zwei großen Wahrheiten, diese zwei großen Geschenke, die du uns in Christus geben möchtest, dass du sie groß machst, dass du sie strahlen lässt und dass wir dankbar für dich sind und was du für uns bist. Amen. Ich möchte einmal die Kapitel 42 bis 45 zusammenfassen, weil wir nicht jeden einzelnen Vers anlesen wollen, aber doch im Hinterkopf behalten wollen, welche Facetten hier in diesen Kapiteln vorhanden sind. Wir werden nicht chronologisch Stück für Stück durchgehen, sondern ich werde danach vier Themen vorstellen, die sich an verschiedenen Facetten durch diese Kapitel ziehen, wovon wir heute, wenn es möglich ist, 2 betrachten werden. Wir haben schon das erste Kapitel angelesen. Im Kapitel 42 geht es darum, dass die Brüder Josef das erste Mal begegnen. Josef sie erkennt, sie aber Josef nicht erkennen. Die Hungersnot, und so hat das Kapitel 41 geendet, war nicht nur in Ägypten, sondern sie war weltweit und deswegen auch eben im Land Kanaan. Sie erreichte das Volk Gottes, und jetzt Jakob erfuhr aber, dass es in Ägypten Getreide gab, und er schickte fast alle Brüder dorthin, einen neuen Lieblingssohn behielt er für sich, und zwar Benjamin. Der durfte nicht mitgehen, obwohl der schon ein erwachsener Mann war, da hat er zu viel Sorge gehabt. Er schickt quasi seine anderen Söhne dorthin, um Getreide zu holen. Sie begegnen Josef, erkennen Josef nicht, er erkennt sie aber. Josef setzt seine Brüder, die erkannt hat, einen Test aus, indem er ihnen unterstellt, Kundschafter zu sein, aber er gibt ihnen die Möglichkeit zu beweisen, dass sie wirklich redlich sind, also rechtschaffen, gerade sind, gerecht sind, wie sie sich selbst betrachten und bezeichnen, und sagt, okay, einer von euch bleibt hier und ihr holt diesen anderen Bruder, von dem ihr erzählt habt, dass er noch existiert. Die Brüder ziehen zurück zu ihrem Vater. Simeon muss in Gewahrsam bleiben. Und auf der Heimreise stellt einer mit Erschrecken fest, dass sein Geld in seinem Sack ist, wofür er eigentlich für das Getreide bezahlt hat. Und sie machen sich Sorgen, wie geht das wohl aus? Am Ende denkt dieser Herrscher in Ägypten noch, wir haben ihn beklaut, obwohl wir bekannt haben oder gesagt haben, wir sind gerecht. Und als sie zu Hause ankommen, merken sie, dass nicht nur einer sein Geld in seinem Getreidesack hat, sondern alle. Das ganze Geld, das sie eigentlich zur Bezahlung gegeben haben, ist hier wieder vorhanden. Sie berichten Jakob von dem, was passiert ist und von der Tatsache, dass Simeon jetzt in Ägypten ist und dass sie dem Herrscher Josef, den sie noch nicht erkannt haben, versprochen haben, diesen anderen Sohn wieder mit sich zu bringen, damit Simeon frei werden darf. Aber Jakob entscheidet sich für einen für sich besseren Tausch. Er sagt, oh nein, Simeon ist weg, aber Benjamin bleibt auf jeden Fall hier. Er ist bereit, erstmal nichts zu tun und Simeon der Gefangenschaft in Ägypten zu überlassen, statt diesen einen Bruder holen zu lassen und dafür Benjamin in seine Sorgen, in die mögliche Gefahr auszusetzen. In Kapitel 43 ist die Hungersnot aber so weit fortgeschritten, dass dieses Getreide, das sie vom ersten Besuch mitgebracht haben, aufgebraucht ist. Und Jakob sagt, Leute, wieder nach Ägypten, wir brauchen Nahrung für unsere Familien. Und seine Söhne erinnern ihn aber daran und sagt, übrigens, Papa, da ist ein Sohn. Ja, ich weiß, du denkst lieber an Benjamin, aber wir haben versprochen, dass wir Simeon nur zurückbekommen, wenn wir Benjamin mitnehmen. Und Judah verspricht seinem Vater, dass er bereit ist, so etwas wie der persönliche Bodyguard von Benjamin zu sein. Er sagt, ich verbürge mich dafür, dass ihm nichts passieren wird und er sicher zurückkommt mit deinem anderen Sohn Simeon. Und so gehen sie ein zweites Mal los und begegnen Josef, der sie empfängt. Sie nehmen ganz, ganz viele Geschenke mit aus Reue und erklären auch, greifen die Situation auf, wie es denn dazu kam, dass das Geld auf einmal wieder bei ihnen war und sagen, hey, wir haben alles bezahlt, wir haben das doppelte Geld wieder dabei, wir wollen hier nicht in Schuld stehen. Aber es ist kein Problem, wie ihnen ausgerichtet wird. Und sie finden sich in einer neuen, merkwürdigen Situation vor, nämlich, dass sie jetzt im Haus von diesem Herrscher zum Essen eingeladen sind. So endet Kapitel 43. Sie sind zum Essen eingeladen und nach Alter geordnet werden sie hingesetzt, also vom Ältesten bis zum Jüngsten. Ihnen wird festlich aufgetischt und dem neuen Lieblingssohn von Benjamin 5-mal so viel wie allen anderen Brüdern. Also sie befinden sich in einer neuen Situation, dass da einer von ihnen ist, der viel besser und viel wertvoller behandelt wird als alle anderen. Und es stellt sich in einem erneuten Test die Frage, wie gehen die miteinander um? Vor allem mit der Tatsache, dass als sie dann in Kapitel 44 wieder mit neuem Getreide davonreisen, dann die Soldaten des Herrschers ihnen hinterherrennen und sagen, warum habt ihr den silbernen Becher geklaut? Sie sagen, haben wir nicht. Vom Ältesten bis zum Jüngsten wird alles durchgeschaut und bei diesem neuen Lieblingssohn befindet sich dieser silberne Becher. Der Herrscher von Ägypten bereitet ihnen einen erneuten Test und bietet ihnen einen Tausch an. Er sagt, okay, der eine, der das falsch gemacht hat, der bleibt hier, Benjamin, alle anderen, ihr seid frei. In diesem letzten Test, in diesem letzten dritten Test, ergreift wieder Judah das Wort und macht etwas, was das völlige Gegenteil ist von dem, was er am Anfang der Josefsgeschichte gemacht hat. Judah ist nach so vielen Jahren an dem Punkt, dass er bereit ist, für diesen neuen Lieblingssohn, bei dem der silberne Becher gefunden wurde, sein Leben zu lassen, anstatt dass alle anderen Brüder freikommen und Benjamin gewahrsam kommt. Judah sagt zum Herrscher, ich habe es meinem Vater versprochen, nimm mich, behalte mich im Gefängnis, aber lass Benjamin und lass alle meine anderen Brüder frei. Nach diesem letzten Test kann Josef sich nicht mehr zurückhalten. Ganz, ganz häufig in diesen Kapiteln weint Josef. Immer wieder muss er rausgehen, weil er das emotional nicht aushält, seine Brüder zu sehen, ihnen zu begegnen, Benjamin zu sehen und vor allem auch zu sehen, was Gott in all den Jahren mit seiner Familie und mit seinen Brüdern gemacht hat. Josef schickt alle raus und wir kommen gefühlt zum emotionalsten Moment der Menschheitsgeschichte, also was irdisch angeht. Josef sagt, ich bin es. Ich bin Josef. So ein Moment beim Lesen, ich wäre so gern dabei gewesen. Diese Stille, keiner sagt irgendetwas. Alle sind nur erschrocken darauf, wie nach über 20 Jahren auf einmal ihr Bruder vor ihnen steht. Und wir lernen eine weitere herrliche Facette über das Evangelium kennen, nämlich wie Josef jetzt in einer Machtposition, wo er das Leben seiner Brüder in den Händen hält, wie er auf sie reagiert. Das ist grob zusammengefasst, diese Kapitel, eine Sache kommt noch, nach seiner Reaktion sagt er, holt die ganze Familie her, zeigt ihnen meine Herrlichkeit und ich werde sie hier mit dem Besten des Landes versorgen. Das ist im Grunde genommen die Zusammenfassung dieser Kapitel. Wir wollen aber in dieser Predigt nicht einfach nur die Geschichte kennenlernen, sondern wir wollen Gottes Wahrheit dahinter kennenlernen. Gott hat diesen ausführlichen Bericht nicht einfach geschrieben, damit wir halt auch in der Bibel mal so die Gattung Roman haben mit Happy End, sondern Gott hat diesen Abschnitt mit all seinen Auf und Abs und seiner Dramatik geschrieben, um den verheißenen Retter Messias vorzuschatten und was wir in diesem Retter finden. Wir haben es in den bisherigen Predigten kennengelernt und werden das auch heute machen. Weil dieser Abschnitt etwas größer ist, als dass es für eine Predigt reicht, möchte ich euch vier Grundthemen nennen, die sich hier durch die Kapitel ziehen, die wir in mindestens zwei, vielleicht auch drei Predigten darüber kennenlernen werden. Ein großes Thema, das sich durch diese Kapitel zieht, ist die Tatsache der allmächtigen Vorsehung. Es ist die Tatsache, dass Gott von Anfang an der Regent der Geschichte ist, der das Leben der Welt, der Menschen und seines Volkes führt und leitet, so wie es ihm gefällt. Es fängt damit an, dass Gott weiter damit macht, die Träume, die Visionen, die prophetischen Vorhersagen über das Leben Josefs zu erfüllen, darin, dass immer wieder erwähnt wird, dass seine Brüder buchstäblich vor ihm niederknien und mit dem Angesicht zur Erde ihn begrüßen und verehren müssen. Diese Tatsache passiert nicht einfach so, sondern weil Gott es vorhergesagt hat. Gottes Vorsehung zeigt sich aber nicht einfach nur darin, wie er diese Träume Josefs erfüllt, sondern es zeigt sich auch darin, wie er diese Hungersnot sendet, die alle Menschen trifft, weil sie weltweit ist und in der sich herauskristallisiert, dass es nur bei einem Menschen, nämlich Josef, der den Namen Retter bzw. Erhalter des Lebens erhält, dass es bei ihm Rettung vor dem sicheren Tod gibt. Und wer zu ihm kommt, findet Leben und Sicherheit, aber nirgendwo sonst. Gott hat mit dieser Tatsache aber nicht nur alle Nationen im Blick, sondern er hat auch sein Volk im Blick. Er hat Jakob und seine Söhne, Josefs Brüder, damit im Blick und er will ihnen noch mehr schenken als einfach nur Rettung vor dem Tod. Bei allen anderen Völkern, die zu Josef kommen, finden wir einfach nur die Tatsache, dass sie bei ihm quasi Rettung vor der Hungersnot und Erhaltung ihres Lebens finden. Aber Gott zoomt hier in die Familie Josefs rein, um deutlich zu machen, dass er mehr schenken kann als einfach nur Leben. Und es sind zwei Dinge, die sich durch die Kapitel ziehen. Das eine ist, Gott hat nicht nur das Anliegen, dass sein Volk nicht stirbt, sondern Gott hat das Anliegen, dass das Herz seines Volkes verändert wird. Gott will nicht einfach nur sagen, ja und übrigens, Jakob und deine Söhne, ihr habt eine Verheißung und so weiter und deswegen schaut mal hier in Ägypten, gibt es Nahrung und dann ist alles wieder gut. Gott sagt, ihr braucht ewige Rettung und die beginnt damit, dass ich an euren Herzen arbeite. Die beginnt damit, dass ihr erkennt, wer ihr als Sünder seid und sie geht damit weiter, dass ich euch nicht nur Leben schenken will, sondern ich schenke euch Leben, indem ich euch Versöhnung schenke. Gott möchte seinem Volk zeigen, dass er an ihrem Herzen arbeiten kann, und dass sie aufgrund ihrer Sünde Versöhnung brauchen mit demjenigen, an dem sie sich versündigt haben. Und deswegen nimmt Gott sich hier so viel Zeit dafür. Diese innere Veränderung, die wir bei den Brüdern sehen, die betrifft aber in unserem Abschnitt nicht einfach nur Josefs Brüder oder Juda, sondern sie betrifft auch Jakob. Auch Jakobs Herz muss verändert werden, indem er erneut lernen muss, Gott zu vertrauen, dass er zu seinen Verheißungen steht und dass Gott besser und kostbarer ist als die Dinge, die wir hier auf dieser Erde von ihm bekommen. Und es wird in seinem Umgang mit Benjamin deutlich und an welchem Punkt Gott Jakobs Herz bringt, dass er bereit ist, ihm wirklich zu vertrauen und alles, was er hat, in die allmächtige, der allmächtigen Hand Gottes anzubefehlen, indem er Benjamin nach Ägypten mitschickt. Wir werden das sehen. Ein letztes Thema, das wird nicht Thema der Predigt heute sein, ist, nachdem Gott all das entfaltet und beschreibt, wie Josef auf seine Brüder reagiert, wo wir hier ein so schönes Bild der Versöhnung haben, endet es damit, dass Gott sein Volk nicht nur jetzt punktuell in der Hungersnot versorgen will, sondern dass er sie ewig versorgen will. Er will ihnen das Beste des Landes geben. Josef offenbart ihnen seine Herrlichkeit. Alle werden zu ihm versammelt und indem sie in Ägypten dort am besten Ort sozusagen in der Situation sind, hat Gott aber gleichzeitig diese ewige Versorgung im Blick. Damit ist er sein Versprechen an Jakob erneuert, dass er sagt, das ist nicht dein eigentliches Zuhause, du wirst im verheißenen Land beerdigt werden. Deine Gebeine werden zurück nach Kanaan gebracht werden und wir werden uns mit diesem Bild beschäftigen, wie Gott hier deutlich macht, dass es um mehr geht, als einfach nur hier auf dieser Erde zu haben, was wir brauchen, sondern dass er Abraham, Isaak und Jakob und in Christus auch uns ein ewiges Erbe, eine ewige Herrlichkeit in seiner Gegenwart versprochen hat, wo er uns vollkommen versorgen wird. Also das sind die vier Themen, die allmächtige Vorsehung, eine innere Veränderung, eine liebevolle Versöhnung und ein zugesichertes Versorgen. Das sind die vier Themen, die zumindest ich hier rausfinden durfte. Es gibt da sicherlich noch mehr Facetten. Und wir wollen heute damit beginnen, mit dem ersten Punkt beginnen, nicht die allmächtige Vorsehung, sondern mit der Tatsache, was Gott mit dem Herzen seines Volkes hier macht, wie Gott die Brüder Josefs leitet und an ihnen arbeitet. Es beginnt damit, wie wir es gelesen haben, dass die Hungersnot auch Kanaan erreichte und Jakob nicht ganz liebevoll einen Hinweis an seine Söhne macht. Schaut mal in Vers 1. Da heißt es, dass Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war und Jakob sprach zu seinen Söhnen, warum seht ihr einander an? Wir können übertragen, was steht ihr hier so dumm rum? Das ist eigentlich so die Herangehensweise, die hier in der Familie praktiziert wurde. Es war nicht irgendwie so ein freundlicher Familienrat von, was können wir tun? Schaut mal, wäre es euch möglich, dahin zu reisen und Getreide zu bringen? Sondern es ist eigentlich ein Vorwurf von, jetzt macht euch mal nützlich, gell? Ihr seid so ein toller Haufen hier, jetzt guckt ihr einander an, dreht Däumchen, auf geht's nach Ägypten. Das ist so der Charakterzug Jakobs, total liebevoll, wie er hier mit seinen anderen Söhnen umgeht. Und diese Liebe, die er zu allen Söhnen in so großer Weise hat, wird auch darin deutlich, dass er sagt, hey, alle dürfen gehen, aber einer von ihnen soll da bleiben. Vers 3 und Vers 4, die 10 Brüder Josefs zogen hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sprach, dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Das ist nicht die liebevolle Fürsorge eines Vaters zu seinem 3-jährigen Kind. Benjamin war nicht 3, sondern mindestens 20. Ja, Josef wurde mit 17 Jahren verkauft, er wurde mit 30 zum Herrscher, 7 Jahre war schon die fruchtbare Zeit, Josef war mindestens schon 37 und Benjamin hat schon existiert, als Josef verkauft wurde. Jakob macht es nicht, weil er denkt, der arme Kerl, der schafft die Reise nicht. Jakob hat einen Lieblingssohn, einen neuen. Jakob hat einen Sohn, den er in besonderer Weise mit Fürsorge beschüttet und seine Brüder damit wieder ausgeliefert sind, dass ihr Neid von ihrem Vater herausprovoziert wird. Benjamin bleibt zu Hause, alle Brüder müssen sich auf diese unangenehme Reise nach Ägypten begeben. Dort begegnen sie Josef, der der Gebieter über das ganze Land ist, und sie erkennen ihn nicht wieder. Josef, es sind, wie gesagt, über 22 Jahre vergangen, er ist zu einem erwachsenen Mann geworden. Er hat sie, obwohl er sie erkannte, wie Fremde behandelt. Er hatte ein ägyptisches Erscheinungsbild. Er sprach auch mit einem Dolmetscher mit ihnen. Und seine Brüder waren sich sicher, dass er tot war. Also die Karten waren eindeutig so gemischt, dass sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, irgendwie Josef zu begegnen und ihn auch nicht erkennen konnten, weil Josef es zu diesem Zeitpunkt, sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erkennen geben will. Was muss das für ein Moment von Josef gewesen sein? Ich glaube, Josef hat genauso wenig damit gerechnet. Josef, ja, er hatte die Verheißung Gottes, also gar nicht damit gerechnet, will ich nicht sagen. Josef hat den Verheißungen und Visionen Gottes geglaubt, dass sie eintreffen werden. Aber ich glaube nicht, dass er an dem Tag aufgestanden ist mit dem Wissen, heute wird was ganz Besonderes. Es war ein Tag wie jeder andere. Fremde kommen von irgendwoher, wollen Getreide kaufen. Ja, es ist quasi Massenabfertigung, die ganze Welt. Und Josef, keine Ahnung, es ist halt mit seiner Liste. Ja, der nächste bitte wird hereingeführt. Er schaut und wer steht vor ihm? Seine Brüder. Was für ein Moment. Josef will in diesem Moment, und Gott gebraucht Josef hier dafür, aber nicht nur erkennen, ob es seine Brüder sind. Josef will wissen, wie seine Brüder sind. Josef möchte jetzt kennenlernen, was aus seinen Brüdern geworden ist. Er sieht, einer fehlt. Was hätte passieren können? Josef hatte im Hinterkopf, wie seine Brüder damals mit ihm als dem Lieblingssohn des Vaters umgegangen sind. Warum ist Benjamin nicht da? Haben sie das Gleiche nochmal gemacht? Hat sich ihr Hass und ihre Selbstsucht jetzt an den Nächsten gewendet? Josef möchte wissen, bevor er einfach nur auch ihnen Getreide gibt, möchte er sie einem Test, einer Prüfung unterziehen, was mit ihrem Herzen los ist. Wie sieht es in ihrem Inneren aus? Was haben all die Jahre mit dem Wissen der Schuld mit ihnen gemacht? Haben sie einfach weitergemacht an Benjamin, so wie mit ihm? Oder hat Gott angefangen, in ihrem Herzen zu arbeiten? Josef macht es auf diese Weise, dass er ihnen unterstellt, dass sie Kundschafter sind, um zu schauen, wo das Land offen ist. Also zu schauen, wo Schwachpositionen sind, wie man das Land übernehmen könnte, wo die Soldaten nicht ausreichend sind. Darauf antworten die Brüder aber mit folgender Aussage, Vers 10. Wir lesen Vers 9 bis Vers 11. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte, und er sprach zu ihnen: Ihr seid Kundschafter, um zu sehen, wo das Land offen ist, seid ihr gekommen. Da sprachen sie zu ihm: Nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Speise zu kaufen. Wir alle sind die Söhne eines Mannes, wir sind redlich, deine Knechte sind keine Kundschafter. Es ist sehr interessant, mit welchem Wort sich die Brüder hier beschreiben. Dieses redlich meint letztendlich einen Menschen, der gerecht, der gerade geht. Das heißt, der nicht den krummen Weg geht, der nicht etwas im Hinterhalt führt, der nicht böse ist. In dem Zusammenhang bestätigen und betonen sie damit zu sagen, wir sind redlich in dem Sinne, wir sind keine Kundschafter. Aber Gott wird diese Aussage einer genaueren Untersuchung unterziehen. Indem, wie es weitergeht, werden die Brüder damit konfrontiert werden, sich die Frage zu stellen, sind wir wirklich gerecht? Sind wir wirklich im ganzen Sinne das, was wir vor Josef hier behauptet haben? Josef sagt in Vers 15, daran sollt ihr geprüft werden beim Leben des Pharaos, wenn ihr von hier weggeht, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole, ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Und wenn nicht, beim Leben des Pharaos, so seid ihr Kundschafter. Und er nimmt sie 3 Tage in Gewahrsam, um darüber nachzudenken. Über diese Aussage von sich, über die Tatsache, dass sie geprüft werden sollen und dass dieser jüngste Sohn, Benjamin, von dem sie erzählt haben, wiedergebracht werden sollte. Der Vorschlag von Josef, der ändert sich ein bisschen. Er sagt, oder ändert damit, dass er sagt, okay, Simeon bleibt hier, alle anderen dürfen gehen. Aber schaut mal, was diese Situation und diese Tatsache, diese Prüfung mit den Brüdern macht. In Vers 21 heißt es folgendermaßen. Da sprachen sie einer zum anderen, das sagen sie jetzt nicht zu Josef, sondern untereinander. Wahrhaftig, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er zu uns flehte, und wir hörten nicht, darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen und sprach, habe ich nicht zu euch gesprochen und gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben, aber ihr hörtet nicht auf mich, ihr hörtet nicht, und siehe, sein Blut wird auch gefordert. Es sind über 22 Jahre vergangen mit der Tatsache, dass sie diese Tat an Josef begangen haben. Was müssen sie sich so viele Jahre später eingestehen und was beginnt sie zu plagen? Oder was ist in ihrem Herzen vorhanden, nachdem sie selbst gesagt haben, wir sind redlich? Sie müssen bekennen, dass sie schuldig sind. Dieser erste Test, diese erste Herausforderung, die Josef an sie richtet, bringt die Brüder dazu, zu bekennen, dass sie schuldig sind, und sie rufen in sich in Erinnerung oder erinnern sich daran, wie Josef damals zu ihnen gefleht hat, unter Seelenangst, das ist dramatisch, wie sie es hier beschreiben, und sie trotzdem nicht darauf hörten, und sie sagen, das hier jetzt ist die Konsequenz unserer Schuld. Das ist die Konsequenz, die wir verdient haben für das, was wir damals getan haben. Ruben versucht sich da ein bisschen rauszureden. Der sagt, ich habe euch doch gesagt, macht es nicht. Er hat zwar große Töne von sich gespuckt, aber gemacht hat er damals auch nichts. Er ist nicht hinterhergelaufen. Später wird er nochmal etwas Ähnliches machen, indem er so einen tollen Vorschlag bringt. Sagt, Jakob, wenn Benjamin nicht zurückkommt, darfst du deine beiden Enkel töten. Ja, also der Ruben, der ist der Meinung, er hat super Ideen, um sich da irgendwie zu verbürgen. Aber es bringt nichts. Sie müssen sagen und bekennen, wir sind schuldig. Simeon wird von ihnen genommen. Josefs Haltung, dass er sie nur einem Test unterziehen möchte, wird darin deutlich, dass er ihr Getreide füllt in Vers 25, dass er ihnen auch Wegzehrung mitgibt, also mehr als sie brauchten, dass sie auch unterwegs versorgt sind. Aber sie werden einem erneuten Test unterzogen, nämlich indem sie in die Situation gebracht werden, dass sie ihr Geld alle wieder haben und sich jetzt die Frage stellt, sind sie wirklich redlich? Es scheint nämlich so, als ob sie jetzt Josef bestohlen haben. Als sie feststellen, dass sie das Geld in ihren Getreidesäcken haben, schaut mal, zu welcher geistlichen Einsicht Gott sie durch Josef hier bringt. Am Ende von in Vers 28 heißt es, und er sprach zu seinen Brüdern, mein Geld, also derjenige, bei dem das Geld gefunden wurde, mein Geld ist mir zurückgegeben worden, und siehe, es ist sogar in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz, und sie sahen einander erschrocken an und sprachen, was hat Gott uns da getan? Einen haben sie nicht vergessen. So gottlos die Brüder Josefs bisher ihr Leben verbrachten. Judah mit Tamar, die Söhne Judas, indem sie sie davor ausgenutzt hatten, wir hatten es in Kapitel 38 gesehen, ihr Mord, ihr Neid und ihr Hass gegenüber Josef, diese Konfrontation mit ihrem Herzen und wie sie eigentlich sind, bringt sie dazu, ihr Leben aus der Perspektive Gottes zu bedenken. Und sie sagen, was hat Gott da getan? Sie sehen darin Gottes Hand, wie Gott sie jetzt darin überführt und darin bringt, sich ihre Schuld ehrlich und ernsthaft einzugestehen. Sie haben ein schlechtes Gewissen und müssen bekennen, wir sind schuldig. Ein paar Szenen später, ich habe gesagt, wir gehen thematisch durch, nachdem sie wieder erneut bei Josef waren, dieses Festmahl mit ihm hatten, wieder zurückgehen und jetzt der Becher bei Benjamin gefunden wird. Schaut mal, wie sich dieses Bekenntnis über ihre Schuld, über die Tatsache, dass Gott jetzt an ihnen handelt, wie sich dieses Bekenntnis steigert. In Kapitel 44, ab Vers 14 bis 16 heißt es: Und Juda und seine Brüder kamen in das Haus Josefs, und er war noch dort, und sie fielen vor ihm nieder zur Erde. Und Josef sprach zu ihnen: Was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass solch ein Mann wie ich weissagen kann? Und Juda sprach: Was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Ungerechtigkeit deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Sie geben hier ein viel größeres Bekenntnis ab, als einfach nur die Tatsache: Du hast uns ertappt. Josef, du hast etwas herausgefunden. Die Situation, in der die sich befinden, sie wissen, der eigentlich jetzt gerade an ihnen arbeitet und der sie eigentlich mit ihrer Ungerechtigkeit konfrontiert und dass sie keine Ausrede haben. Ja, sie wissen, wir haben den Becher nicht gestohlen. Aber sie haben keine Chance, sich selbst zu rechtfertigen. Wie denn auch? Wie sollte man ihnen glauben? Und deswegen bekennen sie und sagen: Gott hat die Ungerechtigkeit deiner Knechte gefunden. Sie sind an den Punkt gebracht zu sagen: Gott, du bist jetzt derjenige, der uns erleiden lässt, was wir Josef angetan haben. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir nach Ägypten verschleppt zurückgebracht wurden. Die Soldaten gingen ihnen hinterher, brachten sie zurück nach Ägypten vor den Herrscher. Sie können sich selbst nicht rechtfertigen, sie sind schuldig und sie müssen bekennen zu sagen: Wir sind hier jetzt Sklaven, wir sind deine Knechte. Gott hat sie an den Punkt gebracht. Gott hatte ihnen beigebracht zu bekennen, dass sie schuldig sind, dass sie sich nicht rausreden können mit dem, was sie sind, dass sie selbst von sich behaupten können, wie sie wollen, dass sie redliche, aufrichtige Menschen sind. Gott hat ihre Ungerechtigkeit gefunden. Aber Gott hat sie nicht einfach nur hier durch diese Schritte und wie er Josef gebrauchte, zur Buße geführt. Das ist das, was wir hier bei Gott sehen. Und Gott hat es in einer geduldigen Weise gemacht. Josef wurde verkauft. Gott hatte das große Ganze so lange im Blick. Josef wurde verkauft. Mit den Brüdern passierte erstmal nichts. So viele Jahre hat Gott sie machen lassen. Aber er hat sie nicht einfach machen lassen und aus dem Blick verloren. Zu seinem richtigen Zeitpunkt hat er angefangen, sie mit ihrer Sünde und ihrer Schuld zu konfrontieren und ihre Sünde vor Gott zu bekennen. So hat er ihr Leben gestaltet. Und Gott hat hier eine irdische Notsituation gebraucht, die Hungersnot, die er sandte, um diese äußeren Notumstände in Langmut und Liebe zu gebrauchen, sie zur Buße zu leiten. Und es ist ein so herrliches Bild, wie Gott hier mit seinem Volk umgeht, das Gott auch im Neuen Testament von sich entfaltet. Im Römerbrief in Kapitel 2, schlag das einmal bitte mit mir auf, in Römer Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 4, wird sogar beschrieben, dass Gott in gewisser Weise so eine Langmut, eine Geduld zu allen Menschen hat. Zu allen Menschen. Sie verachten seine Langmut und seine Geduld. Aber solange jeder Mensch lebt, hat Gott sie ihm gegenüber. Schaut mal in Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gott sagt hier zu allen Menschen, aber er beschreibt, dass alle Menschen dieses Verhalten verachten. Sie treten es mit Füßen, dass Gott trotzdem, trotz ihrer Sünde, so freundlich und geduldig in ihrem Leben ist. Sie nicht immer sofort die direkte Konsequenz ihrer Schuld erleben lässt. Sie trotzdem mit so viel Gutem, das aus dem Reichtum seiner Güte und Geduld entspringt, hier auf dieser Erde beschenkt. Und dass diese Güte aber ein letztendliches Ziel hat. Warum ist Gott zu allen Menschen freundlich? Weil sie Buße brauchen. Weil er ihnen den Raum zur Buße geben will. Aber wie gehen alle Menschen eigentlich damit um? Sie verachten das. Sie verachten das. Aber bei seinem auserwählten Volk führt dieses Leiten zur Buße zum Ziel. Und das ist das Herrliche. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Dort heißt es, der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, es geht um seine Wiederkunft, zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Das meint jetzt hier im Kontext nicht pauschal alle Menschen. Es meint hier nicht eine grundsätzliche allgemeine Langmut Gottes, die aus seiner allgemeinen Liebe entspringt. Es meint hier jetzt konkret eine Langmut gegenüber seinen Auserwählten, die zum Ziel kommen wird, da er nicht will, dass irgendwelche von diesen euch gegenüber verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist kein Versuch, das ist eine Verheißung. Gott sagt, er hat seinem auserwählten Volk genauso einen Langmut gegenüber, eine Geduld, weil er will, dass und von ihnen alle zur Buße kommen. Und dafür gebraucht er genauso heute mit uns genauso unsere Lebenskrisen. Wir finden dieses Bild hier bei den Brüdern Josef. Es ist hier im Alten Testament im Bild Gottes irdisches Volk, mit dem er Geschichte schreibt. Und er hat Zeit dafür. Er hat Zeit dafür. Keiner der Brüder starb, bevor er sich nicht mit Josef versöhnen konnte. Auch Jakob starb nicht, bevor er Josef wiedersehen konnte. Gott ging in so einer Geduld über so viele Jahre mit ihnen um, aber er kam letztendlich mit seinem Volk zum Ziel. Er arbeitete zur richtigen Zeit an ihrem Herzen und er gebrauchte irdische Krisen hier an dieser Stelle dafür, dass sie anfingen, ihr Leben von Gott her zu bedenken und mit ihrer Schuld konfrontiert werden. Gott machte aber nicht nur, indem er sein Volk veränderte, führte er sie nicht nur an den Punkt, dass sie ihre Schuld bekennen mussten und einsehen mussten, damit beginnt die Veränderung, sondern er veränderte ihr Verhalten, indem er sie dazu brachte, das Gegenteil zu tun von dem, was sie in Kapitel 37 gemacht haben. Schaut mal allein in den Kapitel 44 in Vers 16. Nee, sorry, wir müssen noch einmal ein bisschen zurück. Und zwar in Kapitel 43. Nachdem Ruben diese dumme Idee hatte, sich irgendwie zu verbürgen, indem Jakob seine Enkel töten dürfte, wenn Benjamin nicht zurückkommen würde. Ich denke, das war zu keinem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte Kultur oder ein faires, tolles Angebot, um hier was deutlich zu machen. Ich lasse vielleicht noch damit durchgehen, dass hier irgendwie sehr dramatisch schön geredet wurde, wie ernst er es meint. Aber ernst nehmen kann man diesen Vorschlag nicht wirklich. Was hat irgendjemand davon, wenn dann drei Leute fehlen aus der eigenen Familie? Juda geht aber ein bisschen anders damit um. Und zwar in Kapitel 43 in Vers 8. Und Juda sprach zu Israel, seinem Vater, sende den Knaben mit mir und wir wollen uns aufmachen und ziehen, dass wir leben und nicht sterben, sowohl wir als du, als auch unsere kleinen Kinder. Ich will Bürge für ihn sein, von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn nicht zu dir bringe und ihn vor dein Angesicht stelle, so will ich alle Tage gegen dich gesündigt haben. Denn hätten wir nicht gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Juda verspricht hier, sich persönlich um Benjamin zu kümmern. Er sagt nicht einfach nur, hey, wenn es schief geht, dann trage ich noch irgendwie größere Konsequenz. Er sagt, ich kümmere mich darum, dass es nicht schief geht. Und er weiß, dass man so etwas nicht wieder gut machen kann. Er weiß, dass der Verlust von Benjamin so eine Dramatik nicht mit irgendetwas auszugleichen ist, sondern er sagt einfach nur ehrlich, so will ich alle Tage gegen dich gesündigt haben. Es soll meine Schuld sein. Ich kann es nicht gut machen, aber ich werde diese Schuld tragen. Ich werde nicht so tun, als wäre nichts passiert. Das ist der Unterschied. Als sie Josef hingaben, vertrösteten sie Jakob. Sie belügten ihn, sagen, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Jetzt erneut in dieser Situation gibt Juda das Versprechen für diesen einen neuen Lieblingssohn von Jakob, sich selbst zu verbürgen, sich um ihn zu kümmern und die Schuld zu tragen und dazu zu stehen, sollte irgendetwas passieren. Das ist nicht normal, das ist eine Herzensveränderung. Das ist ein Juda, mit dem Gott einen Weg gegangen ist, jetzt sein Leben für das dieses einen Jüngsten aufs Spiel zu setzen. Es geht damit weiter, nicht nur bei Juda, auch wenn er in Kapitel, jetzt dürfen wir in Kapitel 44, auch wenn er hier das Wort ergreift, als sie wieder erneut vor Josef stehen. Er redet hier stellvertretend für alle Brüder und alle treffen hier wieder einen Entschluss. Sie sagen nicht, okay, Benjamin, sorry, der Becher war halt bei dir, du bist dran, also besser einer und die anderen dürfen gehen, als wenn wir jetzt alle hier bleiben dürfen. Ich meine, Papi hat dich ja sowieso so gemocht. Tja, hast die Reise doch nicht überstanden, so. Sondern schaut mal, in welcher Art und Weise sie davon reden. Am Ende von Vers 16. In der Mitte sagen sie, Gott hat die Ungerechtigkeit deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn. Sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Was machen die Brüder hier? Sie schieben nicht einfach die Schuld auf einen Sündenbock. Sie tauschen nicht ihr Wohlergehen und ihr Leben gegen das des Jüngsten ein, sondern in Liebe zueinander und im Versprechen ihres Vaters gegenüber sagen sie, wir alle tragen diese Konsequenz. Das ist eine Herzensveränderung. Gott brachte sie dazu, frei zu werden von ihrem Neid, ihrem Hass und ihrer Eifersucht gegenüber einem Besonderen und diesen einen einfach nur weghaben zu wollen. Er brachte sie dazu, das Gegenteil zu tun, sich zu ihm zu verbürgen, um sein Wohlergehen zu schauen. Gott hat an ihren Herzen gearbeitet. Diese Tatsache, ich muss einmal kurz wegen der Chronologie hier ein bisschen reinschauen. Genau, diese Tatsache, die wurde von Josef ein bisschen, also genauer überprüft, als sie zum zweiten Mal bei Josef mit Benjamin sind und der Reihe nach an den Tisch aufgesetzt sind, vor ihm sitzen sozusagen. Schaut mal in Vers Kapitel 43, Vers 33 und 34. Sorry, falls das Ganze, oder ich weiß, das Ganze ist ein bisschen Sprung macht. Das war für mich selber ein bisschen herausfordernd, irgendwie die ganze Zeit so vier Kapitel im Blick zu haben, ohne jetzt alles chronologisch durchzugehen, aber behaltet einfach das, was ihr als behaltenswert empfindet. Kapitel 3, Vers 33 und 34, das, was hier passiert, steigert die Tatsache, dass sie, Gott sie frei gemacht hat von ihrem Neid und ihrer Eifersucht gegenüber Benjamin. Vers 33, und sie saßen vor ihm, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend. Und die Männer sahen einander staunend an. Und man trug Ehrengerichte von ihm zu ihnen. Und das Ehrengericht Benjamins war fünfmal größer als die Ehrengerichte von ihnen allen. Und sie tranken und tranken sich fröhlich mit ihm. Josef hat es noch mal ein bisschen genauer überprüft. Er hat gesagt, okay, damals wurde ich von meinem Vater in besonderer Weise beschenkt. Mal schauen, ist da noch irgendwie Neid, Eifersucht, ist das vorhanden? Wie steht es um ihr Herz? Die wundern sich. Benjamin bekommt fünfmal mehr, aber obwohl sie hier damit konfrontiert haben, dass ihr Vater einen neuen Lieblingssohn hatte, der nicht zum ersten Mal mitreisen durfte, obwohl sie damit konfrontiert haben, dass sogar Jakob lieber Simeon gegen Benjamin eingetauscht hätte. Ich meine, Simeon war zu dem Zeitpunkt auch wieder dabei. Ich meine, zumindest der hätte ja sagen können, Junge, jetzt reicht's mir aber. Keine Ahnung, wie lange der da im Gefängnis war und sagte, schon wieder, wegen einem bin ich in so einer Situation. Josef überprüft es etwas genauer und trotzdem, wie wir es gerade in Kapitel 44 gelesen haben, treten sie und stehen füreinander ein. Gott hat sie frei gemacht von dieser Eifersucht, diesem Hass und diesem Neid. Und das ist im Kontext vom ersten Buch Mose ein Wunder. Das erste Buch Mose, diese Urgeschichte der Menschen, ist voll davon, wie der eine Bruder den anderen nicht leiden kann. Kain und Abel, Jakob und Esau, die Brüder hier gegenüber Josef. Die ganze Zeit geht es darum, dass eine Konsequenz des Sündenfalls und dieser Verdorbenheit des Menschen Hass gegeneinander ist, der auch in der Familie beginnt. Von Anfang an geht es damit los, dass nicht nur Menschen einfach pauschal einander bekriegen, einander töten, sondern die Sünde drängt und ist in den vertrautesten Kern unseres Lebens eingedrungen. In den Kern, wo eigentlich Harmonie und Freundlichkeit und füreinander Dasein vorhanden sein sollte. Das kennen wir. Ich kenne jetzt nicht von jedem die Hintergrundgeschichte, aber ich glaube, keiner hat hier seinen Bruder umgebracht. Man weiß ja nicht, ne? So was passiert, ja? Menschen töten einander. Menschen töten aus Eifersucht, aus Neid. Das ist nicht etwas von damals. Unsere Gefängnisse sind voll von Mördern. Was sind Motive von Mord? Dieser, auch wenn wir oder wenn du und wenn ich vielleicht noch nicht mit der Schwere und dem größten Auswuchs von unserem Hass und unserer Sünde konfrontiert wurden, zu sagen, ich bringe ihn um. Wir kennen es, Menschen nicht da haben zu wollen. Wir kennen es, die Gegenwart von Menschen zu meiden. Wir kennen es, uns zu wünschen, dass ein bestimmter Mensch nicht an einen Ort kommt, wo ich auch bin. Was ist es? Hass. Das ist die Wurzel von Mord. Die Wurzel. Und sie drängt in jeden Bereich rein, auch in die Familie. Und das entfaltet Gott hier im ersten Buch Mose an ganz, ganz verschiedenen Stellen. Aber, und das ist das Kostbare und das Schöne, Gott zeigt hier an dieser Stelle auch, dass Gott heilen kann, was die Sünde zerbrochen hat. Gott kann heilen, wo Neid und Streit und Hass, so wie er unser Leben gekennzeichnet hat und so wie Streit unsere Familien, unser Familien miteinander, unsere Familienzusammenkünfte prägen können und prägen, wie Gott das verändern und heilen kann. Er zeigt es hier am Volk Gottes. Er zeigt, wie er die Brüder Josefs, wie er Judah, Simeon und Ruben und die alle anderen an einen Punkt bringt, dass Liebe und Harmonie und füreinander Dasein an die Stelle von Hass und Eifersucht rückt. Das ist göttlich. Das ist Gottes Eingreifen, wie er mit einem menschlichen Herz umgehen kann, das Böse von Jugend auf ist, so wie er es beschreibt. Das ist herrlich. Und das ist eine der Segnungen, die Gott uns im neuen Bund in Jesus Christus schenkt. Dass er sagt, ich arbeite an eurem Herzen, ich gebe euch ein neues Herz und das fängt an zu lieben. Wir haben es im ersten Johannesbrief. Es fängt an, nach Harmonie zu suchen, ein Friedensstifter zu werden. Gott verheißt uns nicht, dass wir auf dieser Erde nur noch harmonische Beziehungen haben. Gott verheißt uns nicht, dass eine Familie Herausforderung ist. Aber Gott verheißt ein Herz, das bereit ist, sich seine Sünde zuzugestehen, das bereit ist, auf den Nächsten zuzugehen und alles, was in der eigenen Macht steht, zu tun, damit Frieden vorhanden sein kann. Das verheißt Gott. Wie es auswirkt, wie es sein wird hier auf dieser Erde, das zeigt sich. Aber Gott arbeitet an dem Herzen und ist eines von seinem Versprechen im neuen Bund. Und er zeigt es hier an den Brüdern Josefs und zeigt dieses Wunder innerhalb von diesem ersten Buch Mose. Es sind aber nicht nur die Brüder, die verändert werden müssen. Es sind nicht nur die Brüder, die in ihrem Leben eine Fehlstellung dazu haben, dass es etwas in ihrem Leben gibt, das sie nicht leiden können. Es gibt nicht nur die Sünde und das Problem, eine Sache in unserem Leben nicht oder eine Person in unserem Leben nicht zu lieben. Es gibt auch die Sünde, eine Person oder eine Sache in unserem Leben zu sehr zu lieben. Und diese Sünde hatte Jakob. Jakobs Herz hing viel mehr an den Geschenken, die Gott ihm in sein Leben geschenkt hat, an seinen Kindern, als an der Verheißung Gottes, ihn zu einer großen Nation zu machen und für ihn zu sorgen. Jakobs Herz klammerte sich in übertriebener, gefährlicher Weise, so dass er seine Familie bereit war, herzugeben in der Hungersnot, klammerte sich so sehr jetzt an Benjamin, ein Geschenk Gottes, einen Sohn, etwas Gutes, dass diese Liebe zur Sünde wurde. Es zeigt sich darin, dass Jakob bereit war, Simeon für keine Ahnung wie lange, bis halt das Getreide wieder weg war. Ich denke, die haben nach so einer langen Reise nicht nur für eine Woche Essen geholt. Simeon einfach dort zu lassen. Es zeigt sich darin, schaut mal in Kapitel 43, Vers 10, wie sehr Jakob den Hunger der Familie ausreizte, weil er nicht wollte, dass Benjamin nach Ägypten gehen sollte. Schaut mal in Kapitel 43, Vers 10, da sagt Judah: Hätten wir nicht gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Judah sagt: Papa, wir haben schon so wenig zu essen, wir hätten schon zweimal nach Ägypten wieder zurückgehen sollen. Wann hörst du endlich auf, Benjamin so sehr zu lieben, dass du bereit bist, deine Familie dafür preiszugeben? So sehr hing Jakob und klammerte er sich an Benjamin. Ja, ich verstehe, Benjamin war der zweite Sohn von Rahel, von der Mutter Josefs. Ja, ich verstehe, Jakob hatte Josef verloren. Aber diese Sache, die 22 Jahre her war, hat sein Leben immer noch zerfressen. Es ist eine Sache passiert, etwas Katastrophales. Aber Jakob hat lange gebraucht, das zu überwinden. Jakob hat es bis dahin nicht überwunden, sondern er hat sich ein neues Objekt seiner Liebe gesucht. Wie geht Gott mit Jakob um? Auch Jakobs Herz ist Gott nicht egal. Nicht nur das Herz seiner Brüder brauchen Veränderung, sondern genauso auch das Herz Jakobs. Und wir finden diese Tatsache, wir finden hier, wie Gott Jakob dazu bringt, ihm erneut zu vertrauen, obwohl es Gott ihm schon so häufig unter Beweis gestellt hat. Schaut mal in Kapitel 43. Erst nochmal Vers 38 in Kapitel 42. Er aber sprach: Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot. Er allein ist übrig geblieben. Wir finden hier die Betonung, ne? Also da gab es ja noch 9 andere mindestens. Er allein ist übrig geblieben und begegnet ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer hinabbringen in den Scheol. Jakob sagt: Wenn mir noch diese Sache genommen wird, dann war's das. Keine Hoffnung mehr in diesem Leben, irgendwie noch glücklich zu werden. Mit Kummer werde ich in meinen Tod gehen. In Kapitel 43, Vers 6, heißt es erneut. Sorry, ich muss ganz nochmal das ordnen innerlich bei mir. Da sprach Israel: Warum habt ihr mir das Leid angetan, dem Mann mitzuteilen, dass ihr noch einen Bruder habt? Und schaut mal Vers 8, ich zeige euch, auf was ich hinaus will. Und Judah sprach zu Israel. Hier wird auf einmal der Name Jakobs geändert. Jakob wird jetzt hier nicht mehr, er wurde ganz am Anfang einmal kurz mit Israel bezeichnet, wo es heißt, dass quasi da heißt es nur die Kinder Israels ganz am Anfang. Er wurde bisher ganz normal mit Jakob bezeichnet, Fersenhalter, derjenige, der etwas festhält. So wurde er bisher bezeichnet. Und jetzt macht Gott einen Switch und erinnert ihn damit und uns eigentlich an etwas, was er schon angefangen hatte, Jakob beizubringen. Er nennt Jakob hier Israel. Was bedeutet das? Und wann hat Jakob diesen Namen bekommen? Gott bekam von Jakob diesen Namen, als er auf dem Rückweg zu Esau war und so Angst vor seiner Zukunft hatte und ob sein Bruder bereit war, ihm zu versöhnen oder ob er hier seinem Tod entgegenläuft. Und er begegnet nachts dem Engel des Herrn und kämpft und ringt mit ihm und er sagt, du gehst nicht, bevor du mich nicht segnest. Und dann sagt Gott, du sollst Israel heißen. Das heißt, er hat mit Gott gekämpft, Kämpfer mit Gott, Kämpfer Gottes. Und du hast gewonnen. Du hast überwunden. Du bist ein Sieger vor Menschen und vor Gott. Diesen Namen hatte Gott Jakob eigentlich gegeben. Und das ist lange her. Jakob musste diese Situation erneut lernen. Eigentlich hatte Gott schon so ein Wunder in seinem Leben getan, dass er wusste, auch wenn ich die Zukunft nicht kenne und auch wenn ich Angst davor habe, Gott steht mir bei. Gott hat mich gesegnet. Ich habe seine Verheißungen. Gott bezeichnet mich hier als Kämpfer, als Sieger, als Überwinder. Warum zweifle ich so 20, 30 Jahre später an derselben Sache? Jakob musste erneut diese Lektion lernen, Gott zu vertrauen mit den Dingen, die er liebte, angesichts einer Zukunft, die er nicht kannte. Das musste Jakob nochmal lernen. Und Gott erinnert ihn freundlich daran, durch Juda. Sagt, Israel, Papa, da war doch was. Du warst doch ein Kämpfer, was ist da los? Ja, was ist da los? Sei doch mal ein bisschen selbstbewusster. Nicht aufgrund deiner eigenen Stärke. Weißt du nicht, wer dir seine Zusage gegeben hat? Weißt du nicht, dass Gott dich gesegnet hat? Weißt du nicht, dass Gott auf deiner Seite ist und dass er dein Leben lenkt? Du heißt doch Israel. Juda, Gott erinnert Jakob hier durch Juda an die Tatsache und er bringt auch Jakob an den Punkt, in Kapitel 43, Vers 14, sie zurückzuschicken und folgendes Bekenntnis abzulegen. Jakob sagt hier jetzt folgendes: Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder und Benjamin freilasse. Und ich, wenn ich der Kinder beraubt bin, so bin ich der Kinder beraubt. Was sehen wir hier? Wir finden Jakob, der von Gott an diesen Punkt gebracht wurde, dass sein Herz diese Veränderung erleben durfte, erneut, nach so vielen Jahren, zu sagen, ich vertraue einem allmächtigen Gott. Ich vertraue einem Gott, der mein Leben und alle anderen Dinge in seiner Hand hält und unter seiner Kontrolle hat, so wie es ihm gefällt. Dazu gehört auch das Verschwinden Josefs. Auch dieses Leid, das mir vor so langer Zeit passiert ist, ich weiß, es kommt aus der allmächtigen Hand Gottes. Und Gott gebe euch Barmherzigkeit. Ja, mein Wunsch ist da, aber er ist jetzt richtig geordnet. Er sagt, euer anderer Bruder und Benjamin, ich wünsche euch, dass beide frei werden. Jakob wurde befreit, krampfhaft an dieser einen besonderen Sache in seinem Leben festzuhalten. Etwas zu sehr zu lieben, etwas zu kostbar anzusehen und Gott stattdessen zu vertrauen, dass er allmächtig ist. Und er sagt, und wenn ich der Kinder beraubt bin, er ist immer noch realistisch, dann bin ich der Kinder beraubt und ich werde es mit Gott lernen. Ich werde es aus Gottes allmächtiger Hand nehmen und ich werde auch das als Israel, als Kämpfer Gottes überwinden, weil Gott mich gesegnet hat. Wir finden allein in der Tatsache, die ich gerade erwähnt habe, bin ich mir sicher, dass jeder irgendeine Sache in seinem Leben hat, wo er genauso vor diesem Kampf steht. Wir haben die Verheißung Gottes, in Christus mit jedem geistlichen Segen gesegnet worden zu sein. Wir haben die Verheißung Gottes, dass er uns als Sieger bezeichnet, in Römer Kapitel 8. In all diesem sind wir mehr als Überwinder, mehr als Sieger. Es ist klar, dass wir diese Welt mit all seinen ihren Schicksalsschlägen im Glauben an Jesus überwinden werden, weil er uns so sehr liebt und ans Ziel bringen wird. Und das Ziel ist sicher, in seiner Herrlichkeit zu sein. Auch wenn wir hier leiden, wenn wir hier Angst haben, wenn wir hier Verlust haben, es ist sicher. Und wir leben nicht nach dem Namen, den Gott über uns ausgesprochen hat. Wir bringen unsere Sorgen nicht zum Kreuz. Wir kommen damit nicht zu Gott und sagen, Gott, du bist alles, was ich brauche. Aber Gott ist geduldig mit uns und Gott nimmt sich Zeit, uns auch das beizubringen. Er hat sich bei Jakob über 20 Jahre damit Zeit genommen und er war bereit, ihn an diesen Punkt und an dieses Ziel zu führen. Ich treffe jetzt die Entscheidung, heute nur einen Punkt zu machen. Ich weiß nicht genau, wann ich angefangen habe, aber ich denke, die Stundenmarke ist bald geknackt. Lass mich kurz einmal ordnen, wie ich das in gesunder Weise bündel. Mit einem Ausblick. Die Brüder Josefs gehen erneut nach Ägypten zurück. Und wir finden eben diese Situation, wo sich diese Veränderung ihres Herzens, wie sie zur Geltung kommt, noch einmal gegipfelt darin, dass Juda jetzt nicht nur pauschal für alle seine Brüder spricht, sondern dass Juda am Ende von Kapitel 44 alle Karten auf den Tisch legt und Josef bekennt und erklärt, was passiert ist, was in ihrem Leben vorkam, warum Jakob Benjamin nicht einfach mitgeben wollte und was Juda Jakob versprochen hatte. Und Juda ist jetzt hier, diese Herzensveränderung wird jetzt noch mal größer deutlich, indem er nicht nur pauschal jetzt sich, also alle Brüder auf einen Nenner bringt, sondern er ist bereit, sich selbst für alle einzutauschen. In Kapitel 44, Vers 32 heißt es, denn dein Knecht ist für den Knaben Bürge geworden bei meinem Vater, indem ich sprach, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, so will ich alle Tage gegen meinen Vater gesündigt haben. Und nun lass doch deinen Knecht anstatt des Knaben bleiben, als Knecht meines Herrn, und der Knabe ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Warum ist es so besonders, dass jetzt konkret Juda das sagt? Juda war derjenige, der die Idee hatte, Josef für Geld zu verkaufen. Juda war quasi der Vorantreiber in dieser Tatsache, Josef jetzt loszuwerden. Und Juda ist jetzt dieser eine, der bereit ist, das Gegenteil zu tun, nämlich sich selbst, sein Leben, seine Zukunft, seine Vaterrolle. Er hatte auch seinen Sohn Peres, Tamar. Er war bereit, all das aufzugeben, damit seine Brüder und damit Benjamin wieder heil nach Hause gekommen. So sehr hatte Gott hier an Juda, in Juda gearbeitet. Diese Situation und das, was Josef hier jetzt hört, ist zu viel für ihn. Und so wie es immer wieder häufig vorkommt, kommt es auch jetzt wieder dazu, dass Josef sagt, alle raus hier. Jetzt will ich mit denen alleine sein. Und es kommt zu dieser Tatsache, dass er anfängt laut zu weinen und in Vers 3 sagt, Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir her. Wir werden in der nächsten Predigt eine weitere Segnung von Gottes neuem Bund in Christus anschauen. Nicht nur, wie er verändert und an unseren Herzen arbeitet und uns ein neues Herz gibt, das ihn liebt und das anfängt einander zu beginnt einander zu lieben, sondern Gott will uns nicht nur verändern, sondern versöhnen. Gott will unsere Beziehung zu ihm, und das ist das Hauptproblem, nicht die Sünde untereinander. Die Sünde untereinander und der Streit in unseren Familien ist ein Spiegel unseres Streites, den wir mit Gott führen. Weil wir ihn ablehnen, weil wir ihn weghaben wollen, weil wir ihn nicht mehr als alles andere lieben. Und wie Gott jetzt aber in Christus hier im Bild bei Josef dem gegenübertritt, ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweise, ohne seine Macht auszuspielen, zu sagen, übrigens, ich bin jetzt König von Ägypten und jetzt pass mal auf, sondern mit diesem liebevollen, zärtlichen Ruf, kommt her zu mir und seid nicht traurig. Und wir werden in Kapitel 45 sehen, wie Josef das Herz der Brüder zur Ruhe bringt und wie Gott in Jesus Christus im Blick auf seine souveräne Gnade unsere Herzen in all unserer Schuld zur Ruhe bringt und uns von Furcht befreit. Das alles aber in 3 Wochen oder so. Genau. Ich will noch einmal mit uns beten und ihr dürft gern dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du langmütig und geduldig zu uns bist und dass du uns zu Buße führst. Danke, dass du das in meinem Leben gemacht hast und bei so vielen anderen hier. Danke, dass du uns nicht unserem Hass, unserer Sünde, über unserem Götzendienst überlieferst, sondern dass du dich für unsere Herzen interessierst und dass du der Einzige bist, der uns von dieser Schuld befreien kann und von diesem Leben, sich selbst und das, was wir haben, wichtiger als alles andere zu nehmen. Ich danke dir, dass du so barmherzig darauf reagierst, dass wir auch das hier in der Geschichte Josefs lernen durften. Und Herr, ich bitte dich, dass wir genauso bekennen können, dass wir an einen allmächtigen Gott und seiner Barmherzigkeit vertrauen und dass wir lernen, in dir alles Nötige zu haben, was wir brauchen. Ich danke, dass du in Christus dich dazu entschlossen hast, mit diesem Bund dich verbürgt hast, uns niemals loszulassen. Amen.